Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Die neue Tierarzneimittelverordnung der EU, die sollte uns davor schützen, dass immer mehr Antibiotika bei uns Menschen nicht mehr wirken. Aber die EU belässt vieles beim Alten. In Schweden fällt heute eine Entscheidung zum Atommüllendlager. Fukushima-Opfer, die vor 11 Jahren noch sehr jung waren bei der Reaktorkatastrophe, die reichen jetzt Klage wegen Schilddrüsenkrebs ein. Und wir beginnen mit Windrädern, denn man kann ja im Moment fast darauf wetten, wo immer im Moment ein Windrad hin soll, gibt es Unmut. Das schadet den Vögeln, das macht die Sicht kaputt und überhaupt weht der Wind doch auf dem Meer viel stärker. Warum nicht da ausbauen? Ja, genau das will die Bundesregierung ja auch tun. Gestern hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vorgestellt, wie man sich das so vorzustellen hat. Und dabei wird klar, da müssen wirklich sehr, sehr viele Windkraftanlagen in Nord- und Ostsee gepresst werden. Und hier schlagen dann zwei Seelen in der Brust vieler Umwelt- und Klimaschützer. Wie viel Meeresschutz muss für die notwendige Energiewende denn geopfert werden? Darüber habe ich vor der Sendung geredet mit Kim Cornelius Detloff, Leiter Meeresschutz beim NABU. Und meine erste Frage war, wie viel Windkraft vertragen denn Nord- und Ostsee?
Ja, das ist die ganz entscheidende Frage im Moment. Ich kann Ihnen sagen, dass die 70 Gigawatt Offshore-Wind aus dem Koalitionsvertrag zu viel sind. Angesichts der Probleme der Raumkonkurrenzen, aber auch der Situation der Nord- und Ostsee insgesamt. Denn das wird häufig vergessen, wenn wir versuchen, so ein bisschen Probleme, die wir an Land haben, jetzt ins Meer zu exportieren, weil wir meinen, dort sind die Erneuerbaren einfacher auszubauen. Dann vergessen wir, dass Nord- und Ostsee in einem katastrophalen ökologischen Zustand sind. Den Meeren geht schlecht, sie sind überlastet, die Bestände gehen zurück. Wir haben Umweltziele, zum Beispiel der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, verfehlt. Und jetzt versuchen wir, massiv eine neue Nutzung in ein krankes System zu pressen. Und das kann nicht funktionieren. Da treiben wir einen Keil zwischen Klima- und Naturschutz.
Was ist denn das Problem bei den Windkraftanlagen? Inwieweit stören die denn das Ökosystem?
Die Windenergie ist letztendlich eine sehr raumeinnehmende, raumwirksame Nutzung. Das heißt, wenn wir diese 70 Gigawatt ausbauen wollen, dann brauchen wir ungefähr über den Daumen 30% der deutschen Nord- und Ostsee, um diese Windräder aufzustellen. Und die Konflikte, die beginnen beim Bau. Wenn nämlich die Fundamente gerammt werden mit hydraulischen Hammern, dann wird es sehr, sehr laut. Und Lärm im Meer ist ein großes Problem für alle Tiergruppen, insbesondere für Wale, die Lebensräume verlieren oder im Nahbereich zu diesen Anlagen dann tatsächlich sterben können. Und wenn die Parks erstmal gebaut sind, dann kommt es zu Zerschneidung von Wanderrouten, zur Störung des Vogelzugs, zu Kollisionen und zu Lebensraumverlusten, weil wir wissen, dass streng geschützte Seevögel in der Nordsee, Seetaucher, Basstölpel, Trottellummen, diese Windparks meiden. Und wir haben diese Effekte schon jetzt bei gerade mal ausgebauten 8 Gigawatt, dass zum Beispiel ein Drittel des Vogelschutzgebiets östliche Deutsche Bucht aufgrund der Windenergie unbrauchbar für diese Vögel geworden ist.
Nun gibt es ja die Idee, und die wird ja sehr forciert in jüngster Zeit, mehr auf schwimmende Windkraftanlagen zu setzen, die weiter von der Küste entfernt gebaut werden können. Die müssen gar nicht mehr tief im Boden verankert werden, sondern die schwimmen mehr oder weniger auf der Oberfläche. Weil Sie gerade von den Walen sprachen, wie sehr die durch die Fundamente und durch den Lärm des Ausbaus dann eben auch gestört werden. Spricht das dann für diese floatenden Windkraftanlagen?
Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ja. Aber wie immer kommt da so ein Aber. Wir reden über diese schallarmen alternativen Gründungsvarianten schon seit über einem Jahrzehnt. Aber die Forschung in diese Richtung, die stagniert. Weil letztendlich Monopile und Hammer immer die billigste Lösung war. Wenn wir einen Lebensraum haben, wo der Wal besonders beeinträchtigt ist, dann kann uns so ein schwimmendes Fundament helfen, weil wir nicht rammen müssen. Also diese Flexibilität auch aus technischer Perspektive, die kann schon eine Hilfe sein. Wir müssen natürlich trotzdem aufpassen, dass das nicht der Freifahrtschein ist, überall im tiefen Wasser jetzt diese Floating Wind Turbines zu setzen. Weil ich glaube, wir müssen die erneuerbare Energie auf See auch mit Augenmaß vorantreiben. Nicht überall ist Windenergie möglich.
Es wurden gerade die Rechte für eine große Fläche vor der schottischen Küste versteigert, verkauft an große Energiekonzerne wie Shell, wie Vattenfall. Das ist erst diese Woche passiert, die dort eben diese schwimmenden Windkraftwerke bauen wollen. Was halten Sie davon mit Blick auf das, was Sie gerade an Einschränkungen gesagt haben?
Wir planen in die Nordsee, die ist relativ flach. Dort können wir verschiedene Gründungsverfahren, Varianten auswählen. In Schottland fällt der Meeresboden in der Regel sehr steil ab. Die brauchen diese Floating Wind Turbines. Insofern, dass man dort Erfahrung sammelt, dass man dort erste Parks realisiert, das macht Sinn. Aber Schottland und überhaupt die britischen Inseln haben auch sehr, sehr, sehr große Ausbaupläne, weil sie ihre gesamte fossile Wirtschaft, die auf Öl und Gas aufgebaut war, nirgendwo haben wir ja mehr Öl- und Gasplattformen als in der nördlichen Nordsee. Und insofern geht man da jetzt einen sehr aggressiven, massiven Weg. Und wie viel Windenergie praktisch die schottischen Gewässer, wenn man Vogelschutz, Meeresschutz nicht vergessen will, vertragen, das sehe ich leider in kaum einem europäischen Land, dass Naturschutz und Klimaschutz gerade zusammengedacht wird, wie uns das eigentlich der Weltklima- und der Weltbiodiversitätsrat ins Notizbuch geschrieben haben.
Also Sie haben das Gefühl, es gibt gerade die Tendenz, für den Klimaschutz viel Umweltschutz, in dem Fall Meeresschutz, zu opfern.
Ja, leider ist das so. Wir denken Klimaschutz in Europa und in Deutschland auch sehr, sehr technisch. Wir sind das Land der Ingenieure, das liegt vielleicht in unserem Gen, aber eigentlich wissen wir, dass Meere, in gesunde Meere, unsere besten Verbündeten in der Klimakrise sind, mit ihren natürlichen Klimafunktionen als Kohlenstoffsenken, an Seegraswiesen, an Algenwälder, an Salzwiesen. All das spielt aber in der politischen Debatte kaum eine Rolle. Wir sehen die Meere eher als Fläche für Windenergie, für technischen Klimaschutz. Und das ist wirklich falsch und eigentlich auch entspricht nicht der aktuellen wissenschaftlichen Wahrheit. Also hier haben wir wirklich gerade Angst, dass Klimaschutz und Naturschutz gegeneinander ausgespielt werden.
Und was wäre die Alternative?
Die Alternative ist tatsächlich, dass wir Ausbauziele nicht nur vom Bedarf setzen. So wurde es in Deutschland im Koalitionsvertrag gerade gemacht. Wir brauchen diesen großen Anteil erneuerbarer Energien, also müssen 70 Gigawatt aufs Meer. Und jetzt versucht man, das in das System zu prügeln. Aber nein, wir müssen vor allem auch das angehen, was so unangenehm ist. Ich glaube, wir brauchen auch eine Diskussion, welche Form der Wirtschaft können wir uns leisten? Was können wir auf unserer eigenen Fläche machen? Und diese Debatte haben wir verpasst. Wir wollten sie im letzten Jahr führen in der Marienraumordnung, dass wir mal gucken, was brauchen wir an Nutzung auf dem Meer? Aber das ist gescheitert. Wir haben praktisch die traditionelle Nutzung beibehalten und versuchen jetzt in jede frei werdende Lücke Windenergie zu pressen. Und das funktioniert nicht.
Sagt Kim Cornelius Detloff, Leiter Meeresschutz beim NABU. Danke, Herr Detloff.
Ich danke Ihnen.
Viele Keime sind gegen nahezu alle gängigen Antibiotika resistent. Vor allem, weil Antibiotika auch im großen Stil in der Tierzucht gegeben werden. Zum einen, weil viele Tiere im Stall dicht an dicht stehen, da springen Erreger leicht über. Zum anderen werden Antibiotika als normaler Futterzusatz verfüttert, damit die späteren Schlachttiere schnell Fleisch ansetzen. Das ist zwar in der EU seit 16 Jahren verboten, aber keiner setzt es richtig durch. Eigentlich wollte die EU-Kommission das Problem der Antibiotikaresistenzen jetzt mal grundsätzlich anpacken, aber Annette Eversberg ist skeptisch, ob die neue Arzneimittelverordnung, die morgen in Kraft tritt, wirklich hilft.
Rinder, Schweine, Hühner und Puten werden nach wie vor mit großen Mengen an Antibiotika behandelt. Denn sie durften bislang bereits verabreicht werden, wenn nur schon der Verdacht bestand, dass ein einziges Tier im Stall erkrankt sein könnte. Mit dem nicht bei jedem Mäster unwillkommenen Nebeneffekt, dass sie auch schneller Fleisch ansetzen. Aber es komme vor allem auf das Verantwortungsbewusstsein der Halter an. Siegfried Moder, Präsident des Verbands praktizierender Tierärzte.
Die Haltungsbedingungen haben ursächlich Einfluss auf die Tiergesundheit, damit das Tierwohl, aber auch auf den Medikamenteneinsatz.
Die neue Tierarzneimittelverordnung der EU, die nach langen Debatten am 28. Januar 2022 endlich in Kraft tritt, scheint zunächst sehr vielversprechend zu sein, betont auch Reinhild Benning, Beraterin für Agrarpolitik bei der Deutschen Umwelthilfe.
Hier werden große Ziele festgesteckt, wie etwa das Ende der antibiotischen Leistungsförderung, die zwar schon seit 2006 in Europa gilt, aber hier nochmal festgeschrieben ist. Und auch das Ende des routinemäßigen Antibiotika-Einsatzes, Prophylaxe und Metaphylaxe, das heißt Gruppenbehandlungen von riesigen Tiergruppen sollen eingeschränkt werden. All diese Ziele begrüßen wir als Deutsche Umwelthilfe sehr.
Doch die Tierarzneimittelverordnung enthält auch viele Ziele, ohne dass dafür Lösungen angeboten werden. Die Deutsche Umwelthilfe erwägt deshalb zu klagen. Zudem ist eine Initiative der Fraktion der Grünen im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments gescheitert. Die Gruppenbehandlung in einem Stall, wenn nur wenige Tiere krank sind, sollte eigentlich ganz verboten werden. Das hatte Europas Bauernverband COPA und die Pharmaindustrie auf den Plan gerufen. Die Initiative im EU-Parlament wurde dann vom Deutschen Bundesverband praktizierender Tierärzte zu Fall gebracht. Mit einer Kampagne, laut der auch Hund, Katze oder Vögel dann nicht mehr hätten behandelt werden können. Siegfried Moder.
Wir haben dann auch in der Petition und mit Unterschriften der Kleintierbesitzer, von Nutztierbesitzern, von Kollegen und Kolleginnen letztendlich über 700.000 Unterschriften gesammelt. Und in der Abstimmung ist es dann mit einer Zweidrittelmehrheit zu unseren Gunsten ausgefallen. Das heißt also, diese Wirkstoffe bleiben uns jetzt erstmal erhalten.
Das sei, so Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe, ein glattes Eigentor für die Gesundheit von Mensch und Tier in Europa.
Diese Aktion ist ein Fehlschlag, ganz klar. Denn unter dem Vorwand, dass Kleintiere nicht mehr behandelt werden könnten, ist hier durchgewunken worden, dass Antibiotika in der Massentierhaltung auch weiter eingesetzt werden können. Das ist unsere Kernkritik.
Jetzt hängt es entscheidend von einer Liste der Reserveantibiotika für besonders schwere Fälle ab, wie es weitergeht. Jährlich sterben in Europa 33.000 Menschen. Weltweit waren es 2019 sogar 1,2 Millionen Menschen, weil Antibiotika nicht mehr wirkten. Die neue EU-Tierarzneimittelverordnung sieht diese Liste zwar vor, aber
diese Liste, welche Antibiotika denn überhaupt in Europa als Reserveantibiotika gelten, die liegt noch gar nicht vor. Wir sind hier mit tiefer Sorge unterwegs, denn die Weltgesundheitsorganisation hat diese Liste bereits vorgelegt und wir sind jetzt bei 5 Wirkstoffen, die für Menschen in der Humanmedizin ungeheuer wichtig sind, oft Leben retten müssen. Diese Wirkstoffe sollten auch auf die europäische Liste.
Die WHO-Liste zu beachten hatten Wissenschaftler und NGOs schon auf dem G20-Gipfel 2017 gefordert. Vergeblich. Auch das Ziel der Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kommission, den Antibiotikaverbrauch bei Nutztieren bis 2030 zu halbieren, wird Studien zufolge in Zukunft nicht erreicht. Reinhild Benning spricht von einer schleichenden Pandemie, wenn der Medizinschrank der Welt mit Antibiotika immer leerer werde.
Die Maßnahmen in der EU-Tierarzneimittelverordnung reichen bei weitem nicht aus. Auch die nationalen Gesetze legen eher nahe, was Wissenschaftlerinnen ermittelt haben, nämlich dass wir einen steigenden Antibiotikaverbrauch in Europa in der Tierhaltung beobachten werden, weil Politiken zu locker sind.
Weg von der Massentierhaltung hin zu mehr bäuerlichen Strukturen und mehr Platz im Stall. Robuste Tiere statt Qualzucht. Probiotika statt Antibiotika, auch Impfungen, die bisher wegen des Exports eher verhindert werden. Das sind notwendige Maßnahmen gegen Antibiotikaresistenzen bei Tieren und folglich auch bei Menschen. Wie wichtig das ist, zeigen internationale Studien. Nach einer im Fachmagazin The Lancet gerade veröffentlichten Studie zählen Antibiotikaresistenzen zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Und inzwischen weiß man auch, bis zu 90% aller schwer erkrankten Corona-Intensivpatienten müssen mit Antibiotika behandelt werden.
Soweit Annette Eversberg. Deutschlands schlimmster Atommüll, der steht in Behelfslagern herum. Auch nach 6 Jahren Kernkraft gibt es, seit 6 Jahrzehnten Kernkraft, gibt es keinen Standort für ein Endlager. Das ist aber kein ausschließlich deutsches Phänomen, sondern ein weltweites. Auch Schweden schlägt sich damit herum. Heute will die sozialdemokratische Umweltministerin bekannt geben, ob die Schweden ein geplantes Endlager nun wirklich bauen. Sophie Donges.
Die Gemeinde Östhammar liegt 2 Stunden Autofahrt nördlich von Stockholm am Meer. Eine eher ländliche Gegend, in der auch das AKW Forsmark liegt, umgeben von Wald und Wasser. Schon vor 50 Jahren kam dieses Gebiet als geeigneter Standort ins Gespräch. Am Ende stimmte der Gemeinderat vor 2 Jahren dem Bau eines Endlagers zu. Aus Überzeugung, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, so der Vorsitzende Jakob Spangenberg. Wir hatten all die Jahre einen wirklich guten Dialog, sowohl mit der Strahlenschutzbehörde als auch mit dem Betreiber. Wir fühlen uns deshalb sicher, was den Antrag des Betreibers und all die Anforderungen seitens der Behörde angeht. Auf dieser Basis hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit zugestimmt. Wir glauben, dies ist ein sicheres Projekt. Geplant ist ein Endlager in mehreren hundert Metern Tiefe. In Kupferbehältern soll dort der radioaktive Müll einmal verwahrt werden. Die Bodenbeschaffenheit sei sehr gut. gut. Davon sind die Lokalpolitiker überzeugt und auch der Betreiber SKB, der den Bau realisieren möchte. Pressesprecher Simon Hoff. In den 90er Jahren waren mehrere Gemeinden bei der Standortsuche einbezogen. Dann reduzierte sich die Zahl bei der Untersuchung vor Ort. Ausschlaggebend waren die geologischen Voraussetzungen. Diese sind in Forsmark besonders günstig. Beispielsweise ist das Gestein sehr trocken. Ganz anders sieht das Osa Lindstrand, die mit ihrer Familie in der Nähe des geplanten Endlagers lebt. Sie ist Wirtschaftsprüferin und Sprecherin einer lokalen Umweltorganisation und zweifelt die Sicherheitszusagen an. Doch sie sagt auch, die Proteste gegen den Bau eines Endlagers seien mit den Jahren leiser geworden. Es gab Proteste an den Orten, wo der Betreiber Erkundungen durchführen wollte, aber das ist länger her und niemand erinnert sich mehr daran. Der Betreiber hat dann seine Strategie geändert und nur noch dort geprüft, wo es weniger Widerstand gab. Ich glaube, die Akzeptanz hier in Östhammer ist größer, weil wir eh schon Kernkraft haben. Von großer Zustimmung in der Bevölkerung spricht nicht nur die Gemeinde, sondern auch der Betreiber SKB verweist auf eigene Studien, die das belegen sollen. Allerdings gab es in Östhammer nie eine Volksabstimmung, ob das Endlager kommen soll. Das entschied die Gemeinde am Ende alleine, kritisiert Rosa Lindström. Alle Entscheidungen wurden von den Lokalpolitikern getroffen. Die Bevölkerung war nicht beteiligt und das ist möglicherweise genau das, was die Politiker wollten. Als man später über eine Volksbefragung nachdachte, fanden einige, dass das keinen Sinn mehr machte. Die Frage hätte man viel früher stellen müssen. Heute wird die schwedische Regierung dem Antrag des Betreibers voraussichtlich zustimmen. Bis zum ersten Spatenstich wird aber noch ordentlich Zeit ins Land gehen. Zunächst muss ein Umweltgericht den Antrag prüfen, dann könnten noch Klagen folgen. Und der Bau selbst soll dann auch noch mal rund 10 Jahre dauern. Das schwedische Endlager, es ist noch Zukunftsmusik.
Fast 11 Jahre ist die Reaktorkatastrophe von Fukushima nun her. Schon immer gab es Gerüchte, dass die radioaktive Strahlung danach viele Krebsfälle verursacht haben könnte. Richtig untersucht wurde das aber nie. Heute geht es damit los. Mehrere Japanerinnen und Japaner, die damals noch Teenager waren, hatten Schilddrüsenkrebs bekommen. Heute beginnt der Prozess gegen die Betreiber des Atomkraftwerks. Katrin Erdmann hat vorab mit einer der Klägerinnen gesprochen.
Im März 2011 bebt in Japan die Erde. Im Atomkraftwerk Fukushima kommt es zu 3 Kernschmelzen. Chihiro, ihren richtigen Namen will sie aus Angst vor Diskriminierung nicht nennen, ist da 15 Jahre alt und lebt nicht sehr weit vom Atomkraftwerk entfernt. 2015 merkt sie körperliche Veränderungen. Ich hatte plötzlich alle 2 Wochen meine Periode, Hautprobleme und ich hatte in einem Monat fast 10 Kilo zugenommen und konnte nicht gut schlucken. Ein Arzt diagnostiziert Schilddrüsenkrebs. Eine Drüse muss entfernt werden. Die damalige Studentin fängt an nachzuforschen. Ich habe dann gelesen, dass Schilddrüsenkrebs entweder durch radioaktive Strahlung entsteht oder genetisch bedingt ist. Aber in meiner Familie hatte niemand diese Krebsart und daraus ergab sich für mich, ich habe Krebs durch den Unfall in Fukushima. Gemeinsam mit 5 weiteren Erkrankten fordert Chihiro vom Atomkraftbetreiber TEPCO umgerechnet 4,7 Millionen Euro Entschädigung für das erlittene Leid und die Folgeschäden. Ein ganzes Team von Anwälten vertritt die Klagenden. Zu ihnen gehört Kenjiro Kitamura. Er ist optimistisch, dass es gelingt, einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Krebs und dem Reaktorunfall darzulegen. Ein japanisches Sprichwort sagt, Belege sind stärker als die Theorie. Schilddrüsenkrebs tritt normalerweise sehr selten auf. Bei Kindern sind es 1 bis 2 Fälle auf 1 Million. Aber die Zahlen liegen hier um ein Vielfaches höher. Das sagt ja schon alles aus. Der Leiter des Anwaltteams, Kenichi Ido, hatte bereits zuvor erklärt, da Gesundheitsschäden wahrscheinlich sind, sollte der Staat dies gründlich untersuchen und die Daten veröffentlichen. Und die Geschädigten sollten angemessen entschädigt werden. Wir brauchen Gerechtigkeit und diese Klage ist der Weg zum Ziel. Von insgesamt 380.000 untersuchten Kindern seit 2011 wurde bei 266 Schilddrüsenkrebs oder Verdacht darauf festgestellt. Florian Gehring vom Bundesamt für Strahlenschutz führt diese relativ hohe Zahl vor allem auf die genauen und intensiven Untersuchungen in Japan zurück. Also, wer viel sucht, der findet.
Es gibt sehr viele Anzeichen dafür, dass diese erhöhte Zahl von Schilddrüsenkrebsfällen, die man jetzt entdeckt, daran liegt, dass man viele hunderttausend Kinder mit den bestmöglichen Geräten untersucht.
Interessant auch, so der deutsche Wissenschaftler, in Tschernobyl habe man gesehen, je jünger die Kinder, umso höher die Krebsrate. In Fukushima aber sei das nicht der Fall gewesen. Dass es einen Zusammenhang zwischen Strahlung und Krebs gibt, verneint der Experte vom Bundesamt für Strahlenschutz nicht, glaubt aber allgemein, dass es hier noch zu früh für eine endgültige Diagnose ist.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
In der Pandemie, die wir gerade durchleben, wurde zeitweise alles Mögliche geschlossen. Kitas, Musikschulen, Fitnessstudios. Viele haben ihren Kunden angeboten, die Beiträge einzufrieren oder auszusetzen. Andere haben das nicht getan, auch weil sie selbst knapp bei Kasse waren. Dafür kann man auch Verständnis aufbringen. Aber unter welchen Umständen habe ich als jemand, der zum Beispiel nicht ins Fitnessstudio darf, das Recht darauf, die Beiträge auszusetzen? Dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Mit dem Fitnessstudio seiner Wahl hat der Bochumer Michael Wiemann einen Vertrag abgeschlossen und dreimal in der Woche dort trainiert. Bis das Studio Corona-bedingt wochenlang schließen musste, aber dennoch nicht seine Mitglieder verlieren wollte.
Das Fitnessstudio hatte von sich aus vorgeschlagen, die Ausfallzeit, wo die Leute es schließen mussten, hinten dran zu hängen an dem bestehenden Vertrag. Und nach 12 Monaten entsprechend dann neu zu berechnen.
Das heißt, die Ausfallzeiten zu verrechnen. Mit diesem Entgegenkommen konnte man Mitglieder wie Michael Wiemann bei der Stange halten. Eine Mitgliedschaft erfolgt in der Regel durch einen Aufnahmeantrag. Und aus einer solchen freiwilligen Mitgliedschaft resultiert dann eine Beitragspflicht. Sei es in Sportvereinen, Fitnessstudios oder Kindertagesstätten. Bei der rechtlichen Einordnung der Beitragspflicht, sagt der Flensburger Rechtsanwalt und Notar Dr. Jürgen Krüger, gilt es aber zu unterscheiden,
ob diese an die bloße Mitgliedschaft und also nicht an bestimmte Leistungsangebote gekoppelt ist oder ob die Beiträge als Entgelt für die Inanspruchnahme konkreter Leistungen gezahlt werden.
Wenn also bei einer Mitgliedschaft, etwa im Sportverein, Beiträge nicht als Entgelt für bestimmte Leistungen zu zahlen sind, dann bleibt die Beitragspflicht bestehen, auch wenn die Sportkurse aufgrund von Corona ausfallen. Anders verhält es sich unter anderem bei Fitnessstudios, Musikschulen oder Kinderbetreuungseinrichtungen, da die Mitglieder Geld für konkret vereinbarte Leistungen zahlen, betont Rechtsanwalt Krüger.
Hier kann für die Zeit, in der die Leistung der Einrichtung nicht oder nur eingeschränkt angeboten werden kann, die Beitragspflicht ganz entfallen oder sich entsprechend reduzieren.
Außerdem können Mitglieder ihre für den Zeitraum der Schließung im Voraus gezahlten Beiträge zurückfordern. Allerdings ist es sinnvoll, vorher mit dem Betreiber der Einrichtung ein klärendes Gespräch zu führen. Für Mitglieder eines Sportvereins gibt es beispielsweise kein Sonderkündigungsrecht aufgrund von Pandemie-Schutzmaßnahmen. Auch wenn Gymnastikkurse für Senioren, Turnstunden oder Schwimmunterricht für Kinder nicht stattfinden können.
Im Rahmen freiwilliger Mitgliedschaften bleibt lediglich die Möglichkeit der ordentlichen Kündigung der Mitgliedschaft unter Berücksichtigung der in der Satzung festgelegten Frist und mit der Maßgabe, dass die Beiträge bis zu dem satzungsmäßigen Ausscheiden in unveränderter Höhe weiterzuzahlen sind.
Vereinsvorstände dürfen auch nicht eigenmächtig in Einzelfällen Beiträge aussetzen oder stunden, falls Mitglieder finanziell in Schwierigkeiten geraten sind.
Enthält die Satzung eine solche Ausnahmeregelung nicht, dann ist der Vorstand im Einzelfall auch nicht berechtigt, ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung eine solche Entscheidung zu treffen. Geschieht das doch, dann macht sich der Vorstand unter Umständen gegenüber dem Verein schadenersatzpflichtig.
Zu ergänzen bliebe noch, wer einen Gutschein für ein Abonnement in einem Sportstudio geschenkt bekommen hat, der vor dem 8. März 2020 gekauft wurde, kann seit Jahresbeginn die Auszahlung verlangen. Das gilt für diesen Stichtag auch für Gutscheine für ausgefallene Konzerte, Festivals, Lesungen oder Dauerkarten in einem Stadion.
Und noch in aller Kürze, der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé, der will Kakaobauern Bargeld zahlen, wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken, anstatt die Felder zu bestellen. Die Schokoladenhersteller geraten zunehmend unter Druck, weil sie bislang Kinderarbeit oder illegale Kakaoplantagen geduldet haben. Ich darf Ihnen noch die Informationen am Mittag mit Hilko Kries empfehlen, unter anderem mit dem Thema dass die Nachverfolgung von Corona-Infizierten aufgegeben wird von vielen Kommunen. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.